Was eine Woche liegt da hinter uns. Warzone hat sich tatsächlich verändert. Ob es gut war, ob es schlecht war, was sich alles verändert hat, wir besprechen das hier im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und ich begrüße ganz herzlich meinen Podcast- und Warzone-Kollegen Johannes.
Moin Tim, ich grüße dich.
Alles okay bei dir? Alles gut?
Ja, ziemlich stressige Woche gehabt. Vor allem die vier Neuerungen. Da haben wir einiges vor uns, denke ich.
Das kannst du laut sagen. Und wir waren ja letztendlich von Anfang an mit dabei, als es losging. Wir haben in der letzten Episode ausführlich über den neuen Battle Pass in Season 3 gesprochen und auch einen ersten Eindruck abgegeben über die Waffenanpassung. Heute widmen wir uns auf der einen Seite dem Live-Event, was stattgefunden hat über 2 Tage. Dann schauen wir uns an, was das Live-Event hervorgebracht hat. Eine angepasste oder, wenn man es sehr positiv formulieren wollen würde, eine neue Map. Und dann haben wir auch jetzt in den letzten Tagen bereits einige Eindrücke gesammelt, was sich auch an den Waffen hier und da verändert hat. Da wollen wir heute ausführlich drüber sprechen. Kurz an dich, Johannes. Wie fandest du die letzten Tage in Warzone?
Ja, ich hatte mal wieder sehr viel Spaß, sehr viel Abwechslung, weil ja doch echt ziemlich viele Neuerungen auf uns zugekommen sind. Und auch die Waffenneuerungen haben bei mir echt für mega viel Spaß gesorgt, weil ich echt mal wieder verschiedene Waffen ausprobieren konnte und vor allem auch große Teile der neuen Map erkunden konnte. Und was da alles so gekommen ist, darüber wollen wir jetzt mal gucken. Wie ging es dir denn so in den letzten Tagen?
Ich kann mich da grundsätzlich anschließen. Also wir haben ja ausführlich in der Episode zur aktuellen Warzone-Situation, also in der Zusammenfassung für Season 1 und 2, drüber gesprochen, was aus unserer Sicht kommen soll, damit es wieder mehr Spaß macht. Einiges davon können wir jetzt schon spoilern und ihr, liebe Zuhörer, werdet es ja vielleicht auch schon mitbekommen haben, selber erfahren haben. Es ist einiges passiert und ich glaube, da können wir alle sehr, sehr positiv in die Zukunft schauen. Live-Event ist das Stichwort. Das hat stattgefunden letzte Woche Mittwoch um 21 Uhr und am Donnerstag war dann um 21 Uhr nochmal Part 2. Fangen wir mit dem ersten Part an. Wie lief das ab, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Johannes?
Ja, genau. Der erste Teil vom Live-Event ist eigentlich relativ, sag ich mal, normal gestartet. Alle Leute sind erstmal auf der Map ganz normal gespawnt und es hieß erstmal überleben. Und wenn man eben nicht überlebt hat, wurde man zu einem Zombie. Und die eigentliche Mission war, dass alle Spieler irgendwann zum Damm kommen sollten, zur Exfiltration. Aber ich glaube, also auch bei den Versuchen, die wir gestartet haben, hat das keiner geschafft, diese eigentliche Mission zu vollenden, wobei halt auch gar nicht bekannt war, ob man die überhaupt vollenden kann. Nichtsdestotrotz war das erste Event eigentlich eher für mich das Zombie-Event 2.0, da alle Spieler, die gestorben sind, zu Zombies geworden sind. Und nachdem alle zu Zombies geworden sind, ist es passiert. Die Map wurde gesprengt. Aber danach ist ja erstmal nicht mal so viel passiert. Wie siehst du das, Tim?
Sag noch 1-2 Sätze zu dem, was du gesagt hast. Also das, was da passiert ist, letztendlich war nichts Neues. Etwas Ähnliches hatten wir schon mal, zumindest von der Spielform, sage ich mal, beim Hollywood-Event, wollte ich schon sagen, Halloween-Event. Letztes Jahr im November müsste das gewesen sein. Dementsprechend groß war auch die Enttäuschung, glaube ich, in der Community, um das schon mal vorab zu sagen. Auch uns ging es, glaube ich, ähnlich, weil die Kommunikation im Voraus war jetzt nicht so ideal gelöst worden, dass man jetzt dachte, okay, wenn man dieses Event beendet oder wenn es auf irgendeine Art und Weise beendet wird, dann sehen wir direkt die neue Map. Das war dann eher so Pustekuchen. Es gab letztendlich diese von dir angesprochene Explosion in der Nähe vom Stadium auf der Map und dann ist man wieder ins Hauptmenü gekommen, musste dann bis 23 Uhr warten, also insgesamt 2 Stunden lang ging dieses Live-Event und dann hat man als Auswahl bekommen, auf Rebirth Island zu zocken, was jetzt auch nicht unbedingt so neu war. Das Einzige, was daran neu war, war eben, dass es bei Nacht war und dass Rebirth Island, korrigier mich, ein paar neue Spots bekommen hat oder angepasste Spots bekommen hat, sodass man da sich dann austoben konnte. Was anderes konnte man zu dem Zeitpunkt dann nicht spielen bis zum nächsten Tag um 21 Uhr. Wir haben das auch mitgemacht. Man muss auch ganz klar sagen, dass die Performance zu dem Zeitpunkt, als das erste Live-Event stattgefunden hat, war jetzt nicht ganz ideal. Also wir sind mehrfach, glaube ich, rausgeflogen, beziehungsweise konnten dann gar nicht wieder rein. Und das war schon irgendwie, das hat die Stimmung in der Community, aber auch bei uns so ein wenig getrübt. Aber lassen wir das hinter uns, das Teil 1. Wir sprechen jetzt über Teil 2, was da passiert ist. Und dann bewerten wir das Ganze nochmal in Kombination. Was sagst du dann zu dem richtigen, guten Live-Event Teil 2?
Ja, der zweite Teil hat mir extrem gut gefallen, denn das war wirklich was komplett Frisches, nichts Recyceltes. Und das möchte ich natürlich für euch auch nochmal kurz zusammenfassen. Denn der zweite Teil vom Live-Event hat auf Rebirth bei Nacht gestartet. Ungefähr angekündigt war 10 Minuten vor der Zerstörung von Verdansk. Und die ganze Atmosphäre war extrem gut. Es gab so eingesprochene Textsequenzen. Es gab gute Musik, die das Ganze nochmal wirklich ein bisschen untermalt hat, für ein bisschen Stimmung gesorgt hat. Und dann ging es darum, den Zünder für die Bombe von Verdansk sich zu sichern. Dementsprechend, wenn man das dann geschafft hat, wurde man nach dem Live-Event als der Zerstörer von Verdansk gefeiert. Und rein theoretisch würde es dann nach einer kurzen Cutscene direkt in eine Runde auf der neuen Map gehen. Jedoch hat das bei uns, glaube ich, nicht so gut geklappt, weil da mussten wir das Event 2-3 Mal spielen, bis es geklappt hat. Aber als wir dann die erste Runde auf der neuen Map gespielt haben, das war schon sehr eindrücklich, fand ich.
Schließe ich mich zu 100% an, was du sagst. Also der zweite Teil war wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht und hat dann tatsächlich beim ersten Mal so ein bisschen an der Performance gescheitert, dass wir nicht auf die neue Map konnten. Beim zweiten Mal spielen hat es dann ohne Probleme geklappt. Und wir haben es dann, glaube ich, sogar auch noch mal ein drittes Mal gespielt. Und alles in allem, wenn man dann Teil 1 und Teil 2 zusammen betrachtet, hat das schon Sinn ergeben, muss man an dieser Stelle sagen. Aber wie ich schon gesagt habe, die Kommunikation im Vorhinein als auch dann der Ablauf am ersten Abend war nicht ideal gelöst, sodass man durchaus formulieren hätte können, da hätte man einen Tag draus machen können, man hätte beide Live-Events in ein Event packen können. Und ich glaube, es wäre eine größere Zufriedenheit in der Szene gewesen. Das, was wir jetzt am Ende bekommen haben, dass man dann eine Runde auf der neuen Map spielen konnte, in, glaube ich, ziemlich kleinen Teams. Ich glaube, es waren dann am Ende nur 10 Teams auf der neuen Map. Man hat auch nicht die komplette Map gesehen, sondern immer nur einen Ausschnitt und die Zone hat sich dann immer weiter verkleinert. Das alles in allem hat dann schon sehr viel Sinn ergeben und es hat, wie du ja auch schon gesagt hast, sehr, sehr viel Spaß gemacht, dann direkt die neuen Eindrücke zu haben, dann direkt zu sehen, okay, hier hat sich schon ein bisschen was verändert. Da hat man natürlich noch gar nicht so das Gefühl gehabt, was da eigentlich sonst noch so passiert ist, aber für den Ersteindruck war das auf jeden Fall dann eine sehr, sehr runde Sache. Wie denkst du, ist das Live-Event einzuordnen? Ist das was, wo sie vielleicht in Zukunft daraus lernen werden? Ist da vielleicht, sag ich mal, wird da auf die Community gehört und vielleicht das nächste Mal entweder mehr Server eingesetzt oder es wird von vornherein besser geplant, kommuniziert werden? Glaubst du, da wird sich was ändern, wenn nochmal sowas kommt?
Also wünschenswert wäre das auf jeden Fall, aber ich denke mal, so wie man Activision aus der Vergangenheit kennt, wird es eher nicht passieren. Also gerade in puncto Server-Performance und Bandbreite, die zur Verfügung gestellt wird. Im Punkt Kommunikation, denke ich, könnte sich schon was ändern, weil da sind sie schon im Vergleich zu vor 1-2 Jahren deutlich besser geworden. Auch ein bisschen transparenter, jetzt gerade seitdem Raven Software hauptverantwortlich für das Spiel ist. Aber ich denke mal, so wie es die Community sich zu 100% wünscht, gerade so in puncto Live-Event und was da passiert, wird es, denke ich, nie werden. Weil teilweise man auch sagen muss, die Wünsche von der Community auch teilweise ein bisschen überdimensional sind. Gerade was auch so die Erwartung jetzt an die Live-Events anging, dass da Leute extremst enttäuscht waren, wo ich mir dachte, okay, vielleicht waren die Erwartungen auch einfach zu hoch. Weil ich meine, bei dem ersten Live-Event, was es in Warzone gab, was quasi eine Ankündigung für Black Ops Cold War war, eigentlich hätte ich dann auch eher wieder gedacht, es kommt was in die Richtung. Und ich finde, für mich haben sie sich schon deutlich, deutlich verbessert im Vergleich zum ersten Live-Event.
Ich glaube tatsächlich, dass die Kommunikation der entscheidende Faktor ist. Weil, wie gesagt, viele dachten halt, dass Teil 1 des Live-Events das ist, wo sie eine neue Map sehen werden. Und das war im Vorhinein nicht klar kommuniziert worden. Klar, die wollen ein bisschen die Stimmung hochhalten, aber der Hype war eben so groß. Man hat es an allen Zahlen gesehen, auf Twitch, YouTube, im Nachhinein. Das waren gigantische Zahlen, die da erreicht worden sind bei Zuschauern und auch, ich glaube, an dem Tag selber, die Server-Performance spricht Bände, zeigte schon, dass da einiges an Kraft hinter war, was die Community gerne sehen wollen würde. Und da das dann nicht passiert ist, kann ich natürlich den Unmut schon sehr verstehen. Aber man kann eben nur hoffen, dass sie das selber auch so sehen und vielleicht hier und da Stellschrauben drehen. Oder vielleicht, was du ja auch gesagt hast, einfach von vornherein besser kommunizieren, weil da sind sie ja tatsächlich besser geworden in den letzten Monaten. Wir werden es irgendwann nochmal erleben, weil eins steht fest, es wird ziemlich sicher nicht das letzte Live-Event in Call of Duty Warzone gewesen sein. Schließen wir Live-Events ab und kommen zu dem Ergebnis der Live-Events, und zwar der neuen Map, die daraus entstanden ist, oder der angepassten Map. Weil an sich, wenn man ganz scharf formuliert, ist es ja keine neue Map, oder Johannes?
Ich finde, es ist teilweise gar nicht, also klar, es ist nicht so einfach zu sagen, ist es eine neue Map oder ist es keine neue Map. Denn natürlich, die Map basiert auf dem Verdansk, was wir jetzt schon seit über einem Jahr kennen. Aber ich finde, an sehr, sehr vielen Spots an der Map sind die Änderungen wirklich so prägnant, dass ich viele Orte der Map komplett anders spielen, als ich es vorher kannte. Was mir auch immer wieder jetzt in den Runden aufgefallen ist, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Und ich denke mal, man wird auf jeden Fall noch eine längere Zeit brauchen, bis man sich dran gewöhnt. Und für meinen Teil sind die Map-Änderungen, wenn man jetzt sagt, okay, es ist keine neue Map, es sind nur Map-Änderungen, für meinen Teil sind die wirklich so drastisch, dass ich da noch sehr, sehr lange Spaß dran haben werde, neue Sachen zu entdecken und zu gucken, wie man bestimmte Teile von der Map, die jetzt schon anders sind, idealerweise spielen kann.
Da kann ich dir zustimmen. Das war tatsächlich auch bewusst so provokant formuliert. Ich für meinen Teil sage ganz klar, das ist eine neue Map, die den gleichen Namen trägt letztendlich, nur in einem anderen Jahr spielt, wenn man es so formulieren möchte. Aber wie du auch schon gesagt hast, so viele Orte haben eine Anpassung bekommen. Und ich meine jetzt nicht nur eine Farbanpassung des Hauses oder die Hausstruktur an sich hat sich verändert, weil das haben wir auch an vielen Orten, aber wirklich prägnante Änderungen an der Map, die komplett anders aussehen, die komplett anders aufgebaut sind. Da ist so viel insgesamt passiert, wo ich ganz klar sage, das ist definitiv eine neue Map. Und wie du es auch gesagt hast, da muss man so viele Orte, die von oben, wenn man nur auf die Karte guckt, erstmal gleich aussehen. Aber wenn man dann gelandet ist, merkt man sehr, sehr schnell, dass das nicht mehr Verdansk aus 2020 ist, sondern ganz klar Verdansk aus 1984, wo das Ganze jetzt spielt. Es haben sich, wie ich schon gesagt habe, Farben verändert. Es haben sich Häuseraufbauten verändert. Wir haben generell neue Orte hinzugekommen. Ich sage jetzt nur mal das Stichwort Factory direkt neben Superstore. Da ist eine komplett neue Welt entstanden, sage ich mal. Und vor allen Dingen hinten am Damm ist einiges passiert. Quarry, so wie wir es kennen, ist auch nicht mehr da. Da sind jetzt die Salzminen und einige andere Punkte. Das waren jetzt drei davon, haben sich so krass verändert. Und wenn wir uns nur mal den Superstore anschauen, der Superstore an sich ist nach wie vor da. Aber geht man in diesen Superstore rein, da gibt es so viele neue Dinge oder Anpassungen allein an dem Superstore, sodass man jetzt nicht sagen kann, du hast Superstore in Verdansk 2020 gespielt, also kannst du es auch 1:1 so spielen im Verdansk 84. das geht einfach nicht, weil so viele neue Optionen reingekommen sind. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass es definitiv eine neue Map ist. Und wer da mehr erwartet hat, glaube ich, den kann ich irgendwie nicht verstehen, weil Verdansk an sich haben ja alle oder viele gefeiert, der Großteil der Community. Und warum sollen die Entwickler dahinter das jetzt komplett wegwischen, wenn es einen großen Erfolg gibt? Da können sie sich ja eigentlich nur ins Knie schießen damit. Und weil wenn die Map dann nicht funktioniert hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Dann hätten sie nur die Option gehabt, Verdansk zurückzuholen. Und so haben sie etwas Gutes gehabt, wo eine Änderung notwendig war, um eben einen neuen Hype zu generieren. Das haben sie gemacht. Und aus meiner Sicht, wenn man den ersten Teil des Live-Events mal wegnimmt, auch etwas sehr Gutes. Was sind deine Highlights der neuen Map?
Also meine Highlights sind der neue Damm. Also nicht, dass ich da jetzt oft landen werde oder oft spielen werde, aber ich finde die Neuerung am Damm wirklich sehr schön. Die Änderungen sind angelehnt an Summit. Das ist eine alte Black Ops 1 Map und da bekommt man dann wieder so Retro-Gefühle, wenn man da rumläuft. Leider nicht ganz so, wie ich erst dachte, als ich es dann das erste Mal auf der Map gesehen habe, weil Summit, also die Original-Map, unterscheidet sich deutlich, aber es geht schon sehr gut nach dem Stil. Und was ich wirklich auch sehr cool finde, also das hatten wir ja schon in Rebirth, aber da jetzt bei Summit gibt es eine Seilbahn, wo man dann quasi einfach zum alten Damm ganz entspannt mit der Seilbahn hochfahren kann. Das sind auch nochmal neue Elemente, die ich ganz cool finde, die sich spielerisch auswirken. Habe ich bisher jetzt noch nicht so festgestellt, weil selten eine Zone bei mir beim Damm geendet hat. Außer bei der einen Runde beim Live-Event. Aber das sind für mich auf jeden Fall so die einschneidendsten Änderungen, was die Map an sich betrifft.
Was fällt dir noch ein, wenn ich die Stichworten Farben und Licht sage bei der neuen Map?
Die Farben sind ein bisschen prägnanter, ein bisschen knalliger, aber teils auch ein bisschen verwaschen. Also da hat sich ganz, ganz viel geändert im Vergleich zum, ich sage ja mal, alten Verdansk, was ja dann doch oft ziemlich monoton von den Farben her war, nicht so eine vielfältige Farbgestaltung hatte. Das hat sich ganz schön doll geändert und damit her auch die Beleuchtung. Was darin resultiert hat, dass ich bei mir erstmal ja doch gut 2 Stunden, wenn überhaupt, nicht noch ein bisschen mehr einplanen musste, um erstmal meine gesamten Monitor- und Farbeinstellungen wieder einzurichten, sodass ich gut sehen kann. Denn an manchen Stellen von der Map ist es noch leicht buggy, sage ich mal. Also in manchen Häusern funktioniert die Beleuchtung bei mir manchmal einfach nicht, dass ich da kaum was sehen kann. Dafür kann ich, sage ich jetzt mal, in den Großteilen der Map viel, viel besser sehen als früher. Also es gibt wirklich in den Großteilen weniger dunkle Ecken. Viele Skins haben nicht mehr so die Möglichkeit, sich komplett zu verstecken, sage ich mal. Aber da ist für mich auch immer noch ein bisschen Luft nach oben. Denn eine Sache finde ich, die ist leicht schlechter als früher. Und zwar die Sonne. Die Sonne hat halt früher schon extrem genervt. Aber jetzt nervt mich die Sonne teilweise noch mehr. Denn das Licht von der neuen Sonne strahlt quasi so ein bisschen weiter weg, dass man viel länger geblendet ist, wenn man in die Richtung gucken muss. Ah, da muss ich auch nochmal gucken, ob es an meinen Einstellungen liegt oder jetzt dauerhaft so das Problem ist. Weiß nicht, Tim, wie sieht es bei dir aus? Hast du da auch Probleme mit der Beleuchtung oder kommst du damit jetzt bisher super klar?
Also erstmal würde ich dir zustimmen, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Sonne heller geworden ist. Ich vermute, dass sie einfach den grundsätzlichen Helligkeitsregler, so wie man es, wenn man von der Fotobearbeitung kennt, einfach ein Stück hochgezogen haben, aber eben vergessen haben, dass die Sonne vorher schon hell war. Würde ich jetzt einfach mal so ganz pauschal in den Raum werfen. An sich erstmal finde ich sehr, sehr gut, wie sie die Farben angepasst haben. Klar, man muss sich jetzt umgewöhnen, weil ein rotes Haus ist jetzt nicht mehr ein rotes Haus, sondern ist meist dann angepasst worden in grün, blau und was weiß ich noch für Farben. Innen drin sind natürlich entsprechend auch, da ist der Boden anders und so weiter. Da ist ziemlich viel passiert worden. Aber alles in allem, Farben gut, Helligkeit besser an vielen Stellen oder super gut, vor allen Dingen eben im Superstore sieht man jetzt gut, das haben sie auch sehr, sehr clever gelöst. Sie haben nicht nur die Helligkeit angehoben, sondern sie haben oben auch ein Glasdach eingebaut, was dann natürlich resultiert, dass mehr Helligkeit in den Superstore reinkommt und somit sieht man zum Beispiel viel, viel mehr. Und Skins, wie du es auch schon gesagt hast, wie beispielsweise der Rose-Skin, der jetzt keine großartige Anpassung oder Leuchtmittel am Körper bekommen hat, da, den sieht man einfach besser. Und das ist eben auch in Hallen so, es ist generell in Häusern so, aber ich stimme dir auch zu, es gibt noch einige Punkte, die sind zu hell, wie die Sonne zum Beispiel, und zu dunkel. Da haben sie noch nicht die perfekte Balance gefunden, weil die Orte, die zu dunkel sind, das sind jetzt keine Orte, wo kein Licht irgendwie reinkommt, irgendwie so ein Keller oder so und wo eine Lampe ausgefallen ist, sondern das sind einfach, sag ich mal, eine Garage oder ähnliches, wo eigentlich relativ viel Licht reinkommt, aber es wird eben nicht in dem Fall realistisch in Anführungszeichen dargestellt und die Sonne, da schließe ich mich an, wenn ich mich daran erinnere, als wir das erste Mal da gelandet sind und ich in die Sonne geguckt habe. Ich musste mal mein Display zwar nicht anders einstellen, aber ist mir direkt aufgefallen, dass es sehr, sehr hell war und in der einen oder anderen Situation in Fights in den letzten Tagen ist mir das auch aufgefallen, wenn man eben in Blickrichtung Sonne fightet, ist es noch schwieriger, den Gegner zu erkennen als zuvor. Ich bin gespannt tatsächlich, ob sie da nochmal rangehen. Hier und da werden sie bestimmt nochmal was machen, vor allen Dingen eben bei den kleineren, ich vermute mal Bugs, wo es eben noch zu dunkel oder zu hell ist. Da hoffe ich einfach, dass da noch ein bisschen was kommt. Und dann werden wir sehen, also der alles in allem würde ich jetzt erstmal so abschließend sagen, die Map ist gut und es war die richtige Entscheidung, keine neue Map zu bringen. Aber ich glaube, irgendwann werden wir eine neue Map bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also eine komplett neue Map, wo kein Superstore, kein Airport, kein Damm oder jetzt Summit heißt es, glaube ich, jetzt mehr ist.
Ja, genau.
Und deswegen, da werden wir irgendwann das noch sehen, ob das in einem Jahr, in anderthalb Jahren ist oder nicht. Erstmal können wir jetzt mit der neuen Map arbeiten. Und wie du gesagt hast, da sind so viele Dinge zu erkunden. Einige Orte, die letztendlich von oben gleich aussehen, wie ich es auch schon gesagt habe, lassen sich komplett neu spielen. Es gibt viel mehr Fenster in Häusern, wo man auch andere Blickwinkel hat. Da muss man sich auch erstmal wirklich umstellen, weil man immer noch im Hinterkopf hat, okay, wenn ich hier stehe, da sieht derjenige mich nicht. Aber auf einmal ist da ein Fenster drin und er sieht einen doch sehr, sehr gut und man wird in den Rücken geschossen und das ist jetzt nicht ganz so geil, aber da wird man sich dran gewöhnen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es alles in allem sehr, sehr gut gewesen ist, so wie sie es gemacht haben. Kommen wir zu dem auch sehr, sehr spannenden Punkt neben der Map, den Waffenanpassungen. Wir hatten ja in der letzten Episode schon ausführlich über die neuen potenziellen, ich sag mal, Meta-Waffen gesprochen und dabei ist uns ja schon aufgefallen, dass es deutlich, deutlich mehr Auswahl gibt. Was können wir jetzt sagen nach den ersten Tagen? Gib mal deine Einschätzung ab, Johannes.
Ja, also man kann auf jeden Fall wieder, sage ich mal, viel mehr Waffen spielen. Es gibt keine klassische Meta, die jetzt durch ein, zwei Waffen dominiert wird. Was aber auch am Anfang von der Season nach so starken Waffenanpassungen erstmal normal ist, dass man wieder viel mehr verschiedene Waffen auch im Spiel sieht, selber auch testet. Ich für meinen Teil habe mich jetzt viel beschäftigt mit dem neuen, mit der neuen Maschinenpistole, der PPSH, halt einfach nur, weil die neu ist. Und da bin ich erstmal zu meinem persönlichen Fazit gekommen, die kann nicht so wirklich mithalten mit klassischen MP-Favoriten wie zum Beispiel einer MAC-10. Und was mir auch aufgefallen ist, die Waffe ist leider noch ziemlich buggy. Also das Vorschaubild von der Waffe zeigt einfach eine MAC-10 und der Sound von der Waffe ähnelt auch sehr stark dem von der MAC-10. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, aber ich hoffe, da kommen nochmal ein paar Anpassungen, sodass es dann nicht einfach nur eine MAC-10 mit einem anderen Skin ist, sondern sich wirklich anfühlt wie eine eigenständige Waffe. Und was habe ich noch getestet beim Thema MP? Natürlich die LC-10. Die ist vorhanden seit dem letzten Battle Pass. Und da hat die auf uns eigentlich auch schon einen soliden Eindruck gemacht, würde ich sagen. Aber Metapotenzial hatte die damals für uns nicht unbedingt. Aber ich sag mal, seitdem die FFAR ein bisschen aus dem Spiel wieder raus ist, hat man mit der auf Close Range auch, finde ich, ganz, ganz gute Chancen. So, das waren jetzt so in der Close Range so das, was ich in letzter Zeit so ein bisschen getestet habe. Was hast du denn gespielt? Mehr Close Range, mehr Long Range, alles durcheinander. Welche Waffe ist dir so am meisten im Kopf hängen geblieben, beziehungsweise hat dir am meisten Spaß gemacht?
Ja, also die geilste Sache ist einfach, man kann wieder SMGs spielen, also wirklich wieder eine MP in seinen Loadout packen und mit Geschwindigkeit, mit Movement und so weiter kann man wieder richtig was anfangen. Also eine MAC-10 hast du angesprochen, eine LC-10 hast du angesprochen. Man kann die AK-74 umbauen auf eine MP-Variante, so wie wir es von den Cold War-Waffen aus der Vergangenheit schon kennen, wie zum Beispiel der FFHR. Man kann die Farah umbauen auf eine SMG-Variante. Die KBZ ist mir sehr positiv aufgefallen, weil die eben schon grundsätzlich gutes Movement-Speed hat. Aber eben auch die PPSH habe ich gespielt. Da komme ich erstmal grundsätzlich zum gleichen Fazit wie du. Sie macht unglaublich viel Spaß, weil sie eben eine MP ist erstmal grundsätzlich. Und wenn man da beispielsweise eine AMAX mit ins Loadout packt, dann macht das schon sehr, sehr viel Spaß. Aber das muss ich auch sagen, da ist eine LC-10, da ist eine MAC-10 nicht nur von den Statistiken her besser, ne, hat eine bessere, eine schlechtere Time to Kill, die PPSH im Vergleich zu den anderen beiden. Aber sie macht halt unglaublich viel Spaß. Und das darf ja insgesamt auch nicht zu kurz kommen. Natürlich merkt man in den Fights, ja, man wird vielleicht, wenn der Gegner jeden Schuss trifft, gegen eine MAC-10 oder eine LC-10 verlieren. Aber eine neue Waffe, eine neue Auswahl. Und wir haben es jetzt ja gemerkt, die Farah ist ziemlich gut geworden. Die hatten eine krasse Verbesserung bekommen. Und die LC-10 sind beides Waffen aus dem Battle Pass, aus dem letzten. Vielleicht ist die PPSH, passiert das ja in der nächsten Season genauso. Und diese Waffe wird auch in die obere Kategorie aufsteigen. Das werden wir alles sehen. Die Bullfrog beispielsweise wurde jetzt nicht explizit erwähnt in den Patch Notes, dass sie angepasst wurde. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob sie angepasst wurde, weil ich sie vorher kaum gespielt habe. Aber erstens sieht man sie mehr. Zweitens habe ich sie auch selber gespielt und muss sagen, die macht nicht nur Spaß, die macht vor allen Dingen auch Schaden und ist eben auch eine SMG. Das macht unglaublich viel Spaß, mit der zu spielen. Ob sie jetzt die beste SMG ist im Spiel, keine Ahnung. Das werden wir noch herausfinden in den nächsten Tagen. Es wird auf jeden Fall, die Waffe wird auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel gespielt. Das muss man festhalten. Kommen wir mal zu den Long-Range-Waffen, zu den ARs im Spiel. Da hat sich ja grundsätzlich, wie vermutet, auch in der letzten Episode hatten wir es angesprochen, mit der AMAX ein Gewinner herauskristallisiert, um das mal so zu spoilern. Aber es gibt eben Waffen, die ganz, 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 ganz nah dran sind, was Meta angeht. Welche hast du da ausgemacht?
Ja, anders als viele andere, die Farah zum Beispiel eher auf eine Close-Range-Waffe umgebaut haben, habe ich probiert, die einfach mal auf extreme Long-Range zu bauen, sage ich mal. Und da hat die Farah für mich echt sehr, sehr gut performt. Also auch mit den richtigen Aufsätzen hat die leider so einen kleinen Bounce auf größere Distanzen. Aber die hat trotzdem auch auf größere Reichweiten noch echt extrem guten Schaden gemacht. Und ich habe damit echt extrem gute Erfahrungen gehabt. Und sonst halt Long Range ist leider bei mir auch geblieben, dass Sniper noch sehr, sehr effektiv sind. Wobei man hingegen auch sagen muss, mit einer AMAX oder so sollte man Sniper einfach nicht unbedingt challengen. Aber ich sag mal, wenn man keine Sniper spielen möchte, hat man jetzt mit der Farah und der Amex auf Long Range schon gute Karten. Die machen beide extrem viel Spaß zu spielen. Und sonst habe ich da nicht mehr so viel ausprobiert. Außer die M16, der habe ich noch mal ein, zwei Runden gegeben, aber die sieht man auch eher weniger.
Ja.
Und ich finde, durch den größeren Burst-Delay, den die Waffe jetzt hat, ist sie einfach nicht mehr so praktisch, weil dann halt die TTK dadurch wirklich so hoch geworden ist, dass auf größere Range man kaum noch was mit der erreichen kann. Beziehungsweise es wirklich extrem schwer ist, da alle Bursts überhaupt noch zu treffen.
Ich glaube, das Entscheidende bei der M16 ist, wenn du den Gegner zuerst siehst und zuerst beschießt, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen. Ne? Aber es ist deutlich geringer geworden, die Chance, also du hast nicht mehr zu 100% gewonnen. Wenn der Gegner beispielsweise eine Amax spielt, eine Pharah spielt oder auch eine Krieg 6 spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr, sehr groß aufgrund des Burst Delays und auch des Schadens, den sie weniger macht, dass du halt den Gunfight trotzdem verlierst. Aber ich habe sie tatsächlich noch, wie du auch nochmal gespielt, weil es ja meine Lieblingswaffe ist, beziehungsweise war, da muss ich schon sagen, die kann man immer noch spielen, ja. Aber es gibt viel bessere Alternativen. Und das ist eben nicht nur eine Waffe, sondern wie du es gesagt hast, auch mindestens schon mal die Pharah. Ich habe auch sehr viel Krieg 6 gespielt. Ich habe auch AK 47 auf Long Range gespielt. Und da muss ich schon sagen, das macht schon Spaß. Also hätte ich niemals gedacht, wir haben es ja in der letzten Episode auch gesagt, dass die Pharah mit dem Recoil, was sie hatte, die AK mit dem Recoil, was sie hatte, dass die in irgendeiner Art und Weise mal Meta in Anführungszeichen werden, das kann man ja so noch nicht festhalten, aber dass sie in die engere Auswahl kommen, ist ja sowas von unrealistisch gewesen. Und dass wir das jetzt haben, finde ich richtig gut und macht vor allen Dingen Spaß. Die Pharah habe ich nicht nur auf SMG gespielt, sondern wie du auch mal auf Long Range. Und den Schaden, den die macht, das hat sie ja mehr oder weniger schon immer gemacht, den Schaden. Aber durch das Recoil, was sie vorher hatte, konnte man sie eben nicht kontrollieren, genauso wie die AK-47. Jetzt macht das richtig Laune. Und der Headshot-Damage, der Schaden am Kopf, wenn man mit dieser Waffe in den Kopf trifft, ist geisteskrank. Und dadurch, dass sie noch auf dem Boden liegt, dass man sie finden kann, das macht das Ganze sowieso noch mal viel, viel interessanter, weil die kannst du einfach aufnehmen und eigentlich spielen. Da brauchst du nicht groß Aufsätze drauf machen. Ich habe viele gesehen, die spielen die sogar mittlerweile ohne Griff. Finde ich auf jeden Fall genial, dass da ein bisschen Varianz reinkommt in das Ganze. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist im SMG-Bereich beispielsweise mit der MP5? Die ist hier gar nicht vorgekommen in unserer Aufzählung. Sowohl die Cold War MP5 nicht, als auch die Modern Warfare MP5 nicht. Hast du eine von denen gespielt, beziehungsweise hast du jemanden damit spielen sehen?
Da muss ich dir leider zweimal ein Nein geben. Also ich habe sie selber nicht nochmal getestet, die MW-MP5, einfach weil ich die tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, auch wenn man die früher wirklich extrem oft und echt lange gespielt hat. Aber sag ich mal, früher war die MP5 wirklich ein treuer Begleiter. Aber ich habe die leider komplett aus den Augen verloren. Und die Cold War MP5, muss ich sagen, spielt sich leider merkwürdig. Also ich finde das Gun-Feeling bei der Waffe echt schrecklich für eine MP5. Die hat sehr komische Recoil-Pattern und fühlt sich einfach nicht extrem gut an. Und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, denn die Cold War MP5 sehe ich auch extremst selten in Loadouts von irgendwelchen Gegnern. Und auch wenn man mal auf Twitch oder so schaut, ist die wirklich eher selten vertreten und wird eigentlich nur genommen, wenn man sie als Ground Loot benutzt. Aber so beide noch nicht benutzt und dementsprechend auch wegen dem Gunfeeling würde ich sagen, dass die MP5 gar nicht so oft die Ränge jetzt von den aktuellen MPs wie MAC-10 oder LC-10 oder Bullfrog eben. Ich denke, dass die allein wegen dem schlechten Gun-Feeling nicht rankommt. Auch wenn die Stats an sich von der Cold War MP5 ja eigentlich gar nicht so schlecht sind.
Das stimmt. Das alles in allem, glaube ich, also ich habe es getestet, ich habe natürlich jetzt keine Statistik gemacht, aber mein Gefühl ist so, alles, was bis 10 Meter geht, sind die beiden MP5, sowohl die Cold War als auch die Modern Warfare MP5, sind die sehr, sehr gut. Und die sind ja auch von, also du hast ja gesagt, die Cold War hat eine ziemlich hohe Time to Kill, dementsprechend könnte man sie eigentlich spielen, aber so eine MP5 spielst du in der Regel ja nicht wie eine Shotgun. Du willst ja auch mal auf 20, 25 Meter deine Shots machen, aber das ist mit den beiden Waffen eher weniger möglich, weil es da eben bessere Alternativen gibt. Du hast gesagt, LC10, MAC-10, da sind die schon einen Schritt weiter vorne. Und die Cold War MP5, ja, ich habe es mehrfach getestet, ich habe andere Aufsätze probiert und das ist ja eigentlich seit Season 1 so. Man kann sie spielen, ja, aber sie verhält sich sehr, sehr, sehr komisch. Sie hat einen viel höheren Rückschuss als die Modern Warfare MP5 und das in Kombination fällt eigentlich schon runter, wenn man eine LCC hat, die nahezu keinen Rückschuss hat, wenn man eine MAC-10 hat, die nahezu keinen Rückschuss hat und eine Bullfrog sowieso nicht. Dementsprechend ist das auf einer Seite traurig, weil die MW-MP5 habe ich sehr gerne gespielt, die Cold War MP5 nur in Cold War, weil sie da tatsächlich mit dem richtigen Aufsetzen sehr, sehr viel Spaß macht. Aber in Warzone sieht man sie nicht und wird man sie wahrscheinlich auch in dieser Season eher weniger sehen. Das bleibt festzuhalten. Darüber hinaus haben wir kurz angeschnitten die FFAR. In der letzten Episode haben wir gesagt, da ist was passiert, da ist nochmal was vor allen Dingen am Damage gemacht worden, da ist auf jeden Fall nochmal was am ADS gemacht worden, also die Zeit, wenn man auf rein aimen drückt in dem Spiel, bis er ins Visier geht, ins Zoom geht, das hat sich verschlechtert. Wie krass war deine Erfahrung jetzt mit der FFAR im Vergleich zu vorher, vor dem Update?
Ja, es ist passiert wie immer. Die Waffe wurde wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich hart genervt, was echt dazu geführt hat, dass man deutlich mehr Shots braucht, um zu treffen. Und sie auch nicht mehr so extrem gut, sage ich mal, als SMG spielen konnte. Da einfach die FOV-Zeit viel zu hoch war, um, sage ich mal, in Close-Quarter-Fights überhaupt noch irgendwie schnell genug ins Visier zu kommen und den Gegner dann halt auch noch komplett zu treffen. Das hat die Waffe für mich jetzt nicht komplett unspielbar gemacht, aber schon leicht schlechter gemacht als alle Waffen, über die wir eben geredet haben. Abgesehen von der MP5 natürlich. Und das hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass ziemlich viele Leute die FFAR einfach liegen gelassen haben. Also ich werde nicht mehr so extrem oft wie früher von der FFAR geholt, muss ich sagen. Und ich selber habe die jetzt auch erstmal gar nicht mehr so oft weitergespielt. Nur die ersten Runden, wo ich dann danach ein bisschen enttäuscht war, was damit passiert ist. Aber natürlich auch, weil ich erstmal die ganzen neuen Waffen testen musste. Aber so, finde ich, hat der Nerf leider alles in allem wieder die FFAR ein bisschen zu hart getroffen, weil man jetzt schon auch durch die höhere ADS-Time wirklich sehr harte Einbußen hat bei der Waffe. Oder wie siehst du das?
So hart, wie du es beschreibst, hätte ich es tatsächlich jetzt gar nicht beschrieben. Also sie ist schlechter geworden. Das steht fest. Das haben sich ja auch viele gewünscht. Wir auch. Aber ich finde immer noch und weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber ich finde nach wie vor, dass man sie spielen kann. Aber ganz wichtig, wenn, dann sollte man sie als Primärwaffe spielen. Und da ist, glaube ich, so der entscheidende Faktor. Als Primärwaffe ist sie halt nur so bis 50, maximal 80 Meter, da muss man aber schon ziemlich krassen Skill haben, ist sie noch gut. Ne? Dann kommt sie ja auch in die AR-Variante, wo sie ja eigentlich auch hingehört. Auf Close Range wird man gegen MAC-10 ziemlich sicher allein nur deshalb verlieren, weil die ADS-Time halt viel, viel länger geworden ist. Aber alles in allem, so krass, wie du es jetzt formuliert hast, hätte ich es nicht gemacht. Ich habe sie nach wie vor gespielt. Ich habe sie auch immer noch gerne gespielt, weil sie halt einfach Spaß macht. Nicht nur wegen dem Reactive-Skin, sondern eben auch, weil die macht einfach, ich kann das gar nicht beschreiben, die macht einfach richtig viel Laune. Ob sich das über lange Sicht ändern wird, das werden wir sehen. Definitiv kann man festhalten, sie ist schlechter geworden, aber nicht so schlecht, dass man sie gar nicht mehr spielen kann. Das müssen wir an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen. Man kann sie durchaus noch in Loadout packen und ich glaube auch vor allen Dingen als Sniper-Support ist sie nach wie vor eine gute Option. Wo wir ja beispielsweise auch noch eine Waffe haben, die hatten wir auch vorhin gar nicht aufgezählt, ist die RAM. Die RAM 7 war immer so mit der AMAX und der M4A1 immer noch so eine Waffe aus Modern Warfare, die man immer noch gesehen hat in den Sessions, die wir gezockt haben. Die RAM am wenigsten von allen, aber die kann man durchaus auch noch spielen, aber wenn, dann auch eher als Sniper-Support. das sagen die Statistiken, weil sie eben ab einer gewissen Range, so bis 100 Meter ist sie okay, ist sie wirklich okay, aber auch wirklich nur okay. Und darüber hinaus ist es halt Katastrophe und auch auf Short-Short-Range, da hat man dann eben halt eine SMG. Und ich habe das auch getestet. Ja, die macht auch Spaß. Ja, die macht auch Schaden, aber eben nicht ansatzweise so viel Schaden wie zum Beispiel eine Krieg 6 jetzt oder eine AK oder vor allen Dingen eine AMX. Das müssen wir an dieser Stelle nochmal festhalten. Und die Sniper, kleiner Funfact am Rande, die Sniper sind immer noch da. An denen wurde meines Wissens nach nichts gemacht. Und ziemlich schnell, ich glaube 2 Tage nach Season und Map-Release, hat sich die FFAR von Platz 1 der meistbeliebten Waffen in Warzone auf Platz 2 und jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar auf Platz 3 verabschiedet. Platz 1 ist sehr, sehr schnell die K geworden, die Sniper, die viele spielen. Oder ist eigentlich keine Sniper, ist eigentlich eine DMR, aber sie wird eigentlich als Sniper gespielt. Und das zeigt schon, dass viele Sniper weiterhin da sein werden. Ich bin sehr gespannt, da kannst du ja auch gleich nochmal kurz was zu sagen, ob mit den Snipern noch irgendwann mal irgendwas passieren wird. Beziehungsweise mit der K vor allen Dingen, weil das ist ja die dominierende Waffe. Und da können wir auch grundsätzlich ein Lied von singen, dass die uns durchaus mal über den Haufen geschossen hat. Was glaubst du, wird da nochmal irgendwie was kommen? Die A-Max an sich haben sie ja im Blick. Das ist, haben sie ja auch gesagt. Ob sie da nochmal was machen werden, bleibt fraglich. Aber was ist mit den Snipern?
Tja, eigentlich würde man sich da eine gewisse Anpassung mal wünschen. Also gerade bei der K, wie du angesprochen hast, da finde ich, ist das Handling für den Damage, den so eine K dann macht, einfach viel zu hoch. Weil mit der K kannst du super schnell laufen, die geht extremst schnell ins Aim und selbst wenn du halt im Scope bist, kannst du extrem schnell die Waffe bewegen und es ist halt nicht so unhandlich, wie wenn man das jetzt so mit einer HDR oder einer AX-50 vergleicht. Dementsprechend finde ich, eigentlich sollten sie irgendwas an der K tun und wenn sie nicht am Handling was ändern, dann eventuell sogar am Damage. Denn ich finde schon ziemlich schade, dass bei einer Sniper bzw. der DMR, dass man so schnell davon weggeschossen werden kann. Aber ob da noch was gemacht wird, ich denke ehrlicherweise nein. Ich war auch schon, als ich das in den Patchnotes gelesen habe, dass die AMAX noch unter Beobachtung steht, war ich extrem überrascht. Weil eigentlich hätte ich gedacht, dass Raven Software jetzt die alten, in Anführungszeichen, alten MW-Waffen gar nicht mehr groß vom Balancing anpasst. Also da lasse ich mich überraschen, aber ich werde davon ausgehen, dass da an der Front nicht mehr extrem viel passieren wird.
Ich bin auch gespannt, also ich habe sie jetzt noch nicht gespielt, ich habe nur gelesen bisher, dass die neue Sniper, die jetzt im Battle Pass ist, die man ab Stufe 30 bekommt, ob die in irgendeiner Art und Weise nochmal Varianz generell in Sniper-Business, sage ich mal, reinbringt. Was ich gelesen habe, definitiv nicht, weil sie in allen Punkten schlechter ist als die K. Aber vielleicht, also ich kann mir auch grundsätzlich nicht vorstellen, dass über die Zeit von Warzone es dauerhaft die AMAX beispielsweise an Position 1 gibt. Also ich glaube eher, dass es definitiv auch wieder dahin geht, dass wir mehrere Cold War Waffen in den Meta sehen und zwar ganz oben. Also ähnlich wie wir es FFAR M16 AUG hatten. Da könnte ich es mir vorstellen und nach wie vor glaube ich auch, dass wir wie bei der Brun damals noch irgendwann ein LMG bekommen, was auch wieder alle über die Map schleudern wird. Das ist alles Spekulation, ja, aber ich glaube, da ist noch ziemlich viel möglich und ziemlich viel anpassbar. Wir können aber festhalten und das müssen wir an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen. Wir haben es zwar jetzt schon mehrfach gesagt, endlich wieder Varianz im Spiel, endlich wieder viel mehr Waffen ausprobieren, endlich wieder viel mehr Auswahl in den Loadouts und auch endlich mal nicht nur von der FFAR oder M16 oder AUG oder anderen Waffen, die Meta waren, DMR beispielsweise, weggeschossen werden, sondern einmal die Fahrer, das nächste Mal ist es die Krieg, dann ist es vielleicht eine AK, vielleicht spielt einer auch jetzt wirklich mal die AMAX oder der ist weiter verbreitet, die AMAX. Dann ist es mal eine MAC-10, eine Bullfrog, eine LCC und ich könnte weiter aufzählen. Ihr merkt schon, da ist mehr drin als drei Waffen, die das Spiel bestimmen. Und das stimmt uns am Ende doch positiv, oder?
Auf jeden Fall. Also ich freue mich über die ganze Abwechslung, die jetzt vor uns besteht, die wir aktuell genießen dürfen. Und ich freue mich vor allem drauf, viel, viel auszuprobieren und experimentieren, was denn jetzt so am effektivsten ist, was mir am meisten Spaß macht. Und ich sag mal, welche Waffen am meisten reingehen.
Das stimmt. Das werden wir alle erfahren in den nächsten Tagen und Wochen. Am Ende ist es ja so, es muss eine Waffe für einen selber sein, die vor allen Dingen einem Spaß macht, mit der man für sich selber gut umgehen kann. Der eine kommt vielleicht besser mit der Amax klar als der andere. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach mitbekommen. Die wissen, dass die Amax eine der besten, wenn nicht sogar die beste Waffe gerade im Spiel ist. Aber sie wollen sie nicht spielen, weil es ihnen einfach keinen Spaß macht. Die wollen eine andere Waffe haben. Die wollen die Fahrer spielen. Und dann ist bei der Fahrer vielleicht für den einen das andere gut, für den nächsten nicht und so weiter. Und dadurch, dass jetzt so viel Varianz drin ist, ist man nicht gezwungen, diese eine Waffe zu spielen oder diese zwei Waffen, sondern man kann zwischen 5, 6, 7 und 8 Waffen wählen. Und das ist wirklich astrein. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir werden weiter Erfahrung sammeln. Wir werden garantiert nicht das letzte Mal über die aktuellen Waffen in Warzone gesprochen haben, sondern werden das auch weiterhin tun. Wir sind am Ende von dieser wirklich krassen Episode, die spannendste Warzone-Woche wohl zusammenfasst, die wir je hatten. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns auf jeden Fall das Ganze wissen. Wir sind auf Twitter erreichbar, wir sind via Mail erreichbar und wir werden auf jeden Fall reingehen in die Zone und weiter spielen und neue Sachen entdecken. In diesem Sinne, danke Johannes an dich, dass du dabei warst und die letzten Worte überlasse ich dir. Macht's gut.
Naja, sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, Tim, und vielen Dank.